Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dass auch Explosionen unsere Energieversorgung gefährden können, das haben die Sabotageakte an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 gezeigt. Insgesamt 4 Lecks wurden Ende September in die Pipelines gerissen. Und nur eine knappe Woche später ist dann ein Forschungsschiff der Universität Göteborg zu diesen Lecks gefahren und hat hier die Methankonzentration im Wasser gemessen. Die Zuständigkeit an Bord dafür hatte die Geochemikerin Ellen Damm vom Alfred-Wegener-Institut. Und am Freitag ist sie von der Expedition zurückgekommen. Und vor der Sendung, da konnte ich mit ihr sprechen. Da die Planung für eine solche Expedition eigentlich ja mindestens Monate dauert, habe ich sie als erstes gefragt, wie Sie das überhaupt in einer Woche auf die Beine stellen konnten.
Ja, um ganz genau zu sein, kann ich sogar sagen, wir haben das innerhalb von 3 Tagen auf die Beine gestellt, aber uns haben dabei ein paar glückliche Umstände geholfen. Zum Beispiel war das Schiff, was wir verwendet haben, ist das Schiff der Uni Göteborg, lag, was wirklich eher außergewöhnlich ist, zufällig in Anführungsstrichen, direkt im Hafen von Göteborg. Und nach Klärung mit den Autoritäten der Universität war relativ schnell klar, dass wir es ganz außer der Reihe sozusagen für diese kurze Fahrt nutzen konnten. Es war aber ganz klar von Anfang an, dass wir nur ein paar Tage haben. Das heißt, von Göteborg fährt man mit dem Schiff etwas mehr als einen Tag bis in das Untersuchungsgebiet. Und wir hatten, bevor wir diese Nachricht hatten, dann noch 2 Tage Zeit, um unser Equipment, also unsere Ausrüstung, die wir für diese Messungen brauchten, zusammenzusuchen, sodass wir am Montag früh vor Ort waren und anfangen konnten zu messen, obwohl am Donnerstag erst die Entscheidung gefallen ist, dass wir losfahren können.
Und dann haben Sie 4 Tage oder 5 Tage quasi, ja, bei Wind und Wetter ungefähr 10 Grad, stelle ich mir vor, die ganze Zeit die Methankonzentration gemessen?
Ja, wir hatten mit dem Wetter eingangs ziemlich viel Glück. Also es war sehr sonnig und auch relativ ruhige See, Montag, Dienstag. Am Mittwoch wurde es dann stürmischer und wir haben natürlich dann, ein bisschen schlafen muss man, aber wir haben 16 Stunden pro Tag gemessen. Wir haben in dieser Zeit dann ein, wir nennen das Station Grid, also so ein Raster von Stationen genommen, um ungefähr so die Ausbreitung der kontaminierten Stelle, also der Stelle, wo Methan in erhöhter Konzentration sehr wahrscheinlich im Wasser vorliegt, uns vorgenommen. Das haben wir abgeglichen mit der Ozeanographie des Gebietes. Deswegen war auch ein schwedischer Ozeanograph mit an Bord. Und dann haben wir angefangen zu messen. Und wir haben auch ein paar Stationen außerhalb des Gebietes genommen, weil man natürlich auch wissen muss, wie es eigentlich im Normalfall dort aussieht. Und insgesamt haben wir 20 Stationen vermessen und haben, denke ich mal, jedenfalls in nördliche Richtung, in nordöstliche und nordwestliche Richtung das Ausbreitungsgebiet des Leaks ganz gut detektieren, also aufnehmen können.
Und was kam da raus? Was haben Sie bei den Methankonzentrationen gemessen? Sind die deutlich gestiegen?
Ja, natürlich. Es gibt dann natürlich verschiedene Bereiche. Also wir sind ja nicht direkt an dem Leak gewesen. Dieses Gebiet war gesperrt. Wir waren ungefähr, sagen wir mal, 12 Kilometer entfernt. Also wir haben genau da angefangen, wo es erlaubt war, mit dem Schiff hinzufahren. Und die Konzentrationen waren natürlich, ich sag's jetzt mal so über den Daumen, obwohl die Daten erst noch genauer ausgewertet werden müssen, um das 10.000-fache waren die erhöht. Und das nimmt dann so graduell, je weiter man entfernt davon geht, nimmt das natürlich ein bisschen ab. So, das haben wir erfasst. Und es ist natürlich dann auch noch wichtig, wirklich zu sehen, dass wir das Gas aus der Pipeline wirklich erfasst haben.
Und wie haben Sie das denn gemacht? Es gibt ja auch Bakterien, die ganz natürlich Gas in der Ostsee produzieren. Wie konnten Sie das unterscheiden von dem Methan, was aus den Pipelines kam?
Das lässt sich ganz gut über die isotopische Signatur des Methans feststellen, weil bakterielles, also gegenwärtig frisches Methan isotopisch leichter ist, das heißt also mehr Kohlenstoff 12 beinhaltet als das Methan, was aus der Pipeline kommt. Das ist deutlich angereichert an C13 und deshalb nennen wir das auch schwerer. Also es ist, hat eine unterschiedliche isotopische Signatur.
Eigentlich löst sich Methan ja sehr schlecht im Wasser. Ist dann nicht ein viel größerer Teil, wenn Sie sagen, 10.000-fache Konzentration im Wasser ja in die Atmosphäre entwichen?
Genau, das war einer unserer Anliegen mit dieser Expedition. Natürlich sind in der Atmosphäre sind auch schon erhöhte Konzentrationen über der Austrittsstelle gemessen worden. Es ist aber genau die Frage, wie viel eigentlich in die Atmosphäre entwichen ist und das vor allem über einen zeitlichen Verlauf. Also wie viel ist unmittelbar nach der Expedition in die Atmosphäre gelangt? Was ist erstmal, wenn man so will, zwischengespeichert worden im Wasser und was passiert mit dem, was jetzt im Wasser eigentlich zwischengespeichert ist? Geht das also auch noch in die Atmosphäre oder wird das eigentlich durch marine Prozesse zum Beispiel verbraucht, sodass es durch Bakterien also konsumiert wird, oder wird es dann durch Ozeanströmen verfrachtet, verdriftet, sodass es im Prinzip das Signal verdünnt werden würde.
Und machen Sie sich vom aktuellen Standpunkt mehr Sorgen um das marine Ökosystem oder um das Klima?
Ja, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Das marine Ökosystem ist von Biologen, die mit an Bord waren, mit bestimmten Messungen im Prinzip versucht worden zu erfassen. Es gab auch eine Mikrobiologin an Bord, die die mikrobielle Aktivität jetzt auch über die nächsten Monate verfolgen wird. Das wird also eins der entscheidenden Ergebnisse noch werden nach längerer Zeit. Sorgen mache ich mir, ja, Sorgen, ich weiß nicht, ich würde erstmal versuchen, ganz nüchtern zu verfolgen, was mit dem Methan passiert. Der Teil, der in die Atmosphäre gelangt, wirkt dort natürlich als Klimakiller, das ist ganz klar. Wenn ein größerer Teil im Ozean bleibt, ja, das ist genau die Frage, was dann damit passiert. Aber in dem Zustand, in dem es jetzt ist, wo die Konzentrationen schon, sag ich mal, runterverdünnt sind auf nur noch 10.000 ppm, ist eher die chemische Aufnahme und die Verteilung im Ozean relevant.
Und das sind ja auch Sachen, die Sie jetzt in der weiteren Untersuchung der Daten herausfinden wollen. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Daten? Was werden die Forscher und Forscherinnen an der Uni Göteborg, aber auch Sie weiter mit den Daten machen?
Also wir werden als erstes unsere Daten mit der Ozeanographie abstimmen oder in Einklang bringen, weil wir festgestellt haben, dass auch die Wasserstruktur durch die Explosion im Prinzip verändert worden ist. Das heißt also, die geschichteten Lagen, die in der Ostsee im Spätsommer oder Frühherbst, den wir jetzt haben, oder Herbst, sind in den unteren Lagen im Prinzip, sind die Halokline und die Thermokline, das sind also so stabile Schichten, sehen anders aus als im Normalfall, sage ich jetzt mal nur so. Das werden wir als erstes sehen, inwieweit das zusammenpasst und was das für Folgen hat für den Transport des Methans in der Wassersäule. Das ist das Erste, was wir machen. Und dann werden wir natürlich Budgetrechnungen machen im Einklang oder in Zusammenarbeit mit den Atmosphärenleuten, um wirklich abschätzen zu können, was von dem Methan ist schon in die Atmosphäre gegangen und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein größerer Teil, unter welchen Umständen, zum Beispiel wenn Stürme auftreten, noch später in die Atmosphäre gelangt. Das Wettrennen zwischen Freisetzung in die Atmosphäre und mikrobieller Verbrauch, das ist im Prinzip der Triggerpunkt.
Sagt Ellen Damm vom Alfred-Wegener-Institut. Sie hat in der vergangenen Woche zusammen mit KollegInnen der Universität Göteborg die Methankonzentration um die Nord Stream Lecks gemessen.